Du hörst den Podcast zum Lernen lernen von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Bring dein Hirn zum Leuchten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist dein Jens. Zurück zur Natur könnte dieses Thema heißen. Zurück zur Natur? Hä? Wie war es jetzt? Ja? Nun, mir ist ein Erlebnis im Hinterkopf, das mich sehr beschäftigt hatte. Und zwar damals, als ich eine 11. Klasse hatte. Und ich war mit ihr auf dem Sportplatz und hinter mir zwitscherte eine Nachtigall. So, also sowas von deutlich, also dieses Schlagen der Nachtigall und dann diese Klagestrophe dü, 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 und so weiter, also dieses klick, 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 klick. So, und dann sagte ich, stopp, Leute, bevor ihr jetzt losrennt, sagt mir mal, horcht mal genau hin, lauscht mal, was ist das für ein Vogel? Und nun ist ja Beeskow nicht unbedingt eine Großstadt, wo man sagt, die Kinder wachsen jetzt nur in einer Stadt auf und da hört man sowas ja vielleicht gar nicht mehr. Die haben sozusagen die Bindung zur Natur verloren. Tatsächlich ist es ja so, dass immer mehr Menschen in einer Stadt aufwachsen und natürlich auch die Kinder. Und demzufolge auch viel Naturwissen verloren geht, nicht? Und wenn ich jetzt aufs Land fahre, da haben wir diese großen industriell bewirtschafteten Flächen. Also die Agrarindustrie spielt ja da eine große Rolle. Wenn es also mit ganz wenigen Maschinen ganz große Felder bearbeitet werden können, dann entsteht ja auch so eine Art Monokultur und tatsächlich geht ja dann vieles zurück. Also sowohl das Insektensterben oder es werden immer weniger Singvögel, die zu beklagen sind. Aber die übrig sind, die werden nicht mehr gekannt. Was meint ihr? Was war die Antwort? Das ist ein Kuckuck. Ja, was? Nochmal überlegen. Eine Krähe, eine Elster, ein Star. Ja, nein, guck mal, bevor ich jetzt die Antwort gebe, ich will mal nur erwähnen, dass ihr in genau einem Jahr ein Zeugnis überreicht bekommt, wo dann darauf steht Abitur. Das heißt also, ihr seid eigentlich ziemlich umfangreich gebildet, aber ihr kennt nicht mal eure nähere Umgebung. Das hier, was ihr jetzt hier hört, ist eine Nachtigall. Den Namen Nachtigall habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ja, das kennen wir, ja genau. Wir haben ja bei Romeo und Julia, da war ja hier dieses Zitat, es war die Nachtigall und nicht die Lerche. Ach, aber ihr habt nicht neugierig nachgefragt, was ist denn überhaupt eine Nachtigall? Wie sieht denn die aus? Wie macht denn die? So, warum wissen Sie denn sowas? Sagt, naja, weil ich mich dafür interessiert hatte. Ich hatte damals, als ich so alt war wie ihr, schon längst dieses Wissen aufgebaut. Ich hatte natürlich auch ein bisschen Glück, weil ich hatte nämlich einen Freund, der war Ornithologe und der hat mich immer zur Vogelwanderung mitgenommen. Aber ich bin dann auch um 4:30 früh aufgestanden in den Ferien. Gottes Willen, das war ja undenkbar. Sagt, ja, aber das war für mich irgendwie, ich war eben neugierig. Und ihr habt ganz viel eure Neugierde verloren. Ist das nicht traurig? Ja, ich kann es aber googeln. Er sagt, na google mal. Google mal, wie eine Nachtigall macht. Und da sie aber beim Sportunterricht nur Gott sei Dank keine Handys dabei hatten, konnte das natürlich keiner machen. Aber das hätten sie natürlich gemacht. Und dann wäre es abgehakt. Aha, so ist eine Nachtigall, aha. Es wäre nicht abgespeichert worden in ihrem Kopf, sondern es wäre einfach nur, ich weiß ja jetzt, wo es steht und wie ich an diese Information rankomme. Und außerdem ist es ja auch nicht so wichtig zu wissen, wie der Nachtigall macht. Nein, ist es ja auch nicht. Aber je mehr ich mich mit meiner Natur auseinandersetze, mit meiner äußeren Lebensumwelt und die anfange zu lieben, sie wertzuschätzen, dann nehme ich natürlich auch ganz anders wahr, wenn irgendwas nicht mehr so gut läuft. wenn vielleicht die Nachtigallen wegbleiben. Derjenige, der keine Nachtigall kennt, der würde ja auch gar nicht bemerken, dass es keine Nachtigallen mehr gibt. Als ich damals ein Coaching hatte mit einer jungen Dame, 8 Jahre oder 9 Jahre, hochbegabt, da musste ich mir sowieso ein paar andere Sachen ausdenken, weil die langweilte sich in ihrem Unterricht. Und die machte dann teilweise schon ein bisschen Blödsinn. Also kam die Mutti zu mir und sagte, Mensch, kannst du sie nicht ein bisschen anders trainieren? Also die Schule fordert sie nicht. Also sie kriegt keine extra Aufgaben und es ist einfach alles viel zu langweilig für sie. Und dann hatte ich mir also diese Sache mit der Nachtigall ausgesucht und dann dachte ich, okay, ich werde mal eine Nachtigall aufsuchen und werde die aufnehmen. Also praktisch ein Interview führen mit der Nachtigall. Natürlich geht's ja nicht, aber das kann man ja so hinbiegen und sagen, okay, also liebe, also mit der Schülerin, wir werden mal jetzt gucken, ob wir stell dir mal vor, du könntest Nachtigallisch. Ja, also wenn du Nachtigallisch könntest, dann hast du jetzt den großen Vorteil. Ich kann nämlich Nachtigallisch und du kannst, ich werde es dann übersetzen. Ich werde das die Nachtigall fragen und du übersetzt mir das dann. Aber ich übersetze dir das dann so, okay, was die mir so sagt. Ja, ich hatte natürlich vorher ein Mindmap gemacht. Ich wusste also eine ganze Menge über Nachtigallen. Und dann kamen wir dazu, dass wir also gesagt haben, okay, was bist du überhaupt für ein Vogel? Und dann habe ich den zwitschern lassen. Also, na gut. Also, ich gehöre zu den Vögeln natürlich und ich gehöre zu den Singvögeln. Und ich gehöre zu den Drosseln. Ordnung wäre Sperlingsvögel, aber gut. Es gibt aber noch einen, der ist fast wie so ein Zwilling zu mir und der nennt sich Sprosser. Der kann allerdings meine Klagestrophe nicht. Okay. Was würdest du die Nachtigall noch fragen wollen? Okay, wo lebst du? Also ich hab dich ja jetzt gehört, du bist also bei uns auch, aber wo wohnst du? Ich übersetze mal, also ich niste nicht auf einem Baum und auch nicht auf der Erde, sondern eher baue ich meine Nester in Büschen und in Parks oder in Gärten. Und ich lege 4 bis 6 Eier. Was isst du gerne? Bist du ein Vegetarier? Dann habe ich wieder zwitschern lassen und sage, okay, naja, eigentlich esse ich beides. Natürlich habe ich auch eine Speisekarte, die vegetarisch ist. Also ich liebe zum Beispiel Beeren, ja. Aber ich habe natürlich auch Fleischgerichte bei mir. Und zwar esse ich gerne Käfer, Raupen, Würmer, Spinnen und Larven und so weiter. Aha, okay. So, und wo hast du eigentlich so schön singen gelernt, kam denn die nächste Frage. Na, tolle Frage, mal sehen, was er antwortet. Und dann sagt sie, naja, also ich habe, also hier in Deutschland habe ich die Grundlagen gelernt. Also und zwar mein Papa. Der Papa ist mein Lehrer gewesen, mein Gesangslehrer. Ja, und ich singe auch teilweise bis in die Nachtigall. Also bis in die Nacht hinein, so. Deswegen heiße ich ja vielleicht auch Nachtigall. Also Gall heißt in dem Fall singen. Aber wenn ich in den Süden fliege, dann lerne ich dort noch viel, viel mehr Strophen kennen. Und das ist zum Beispiel in Afrika bis zu 260 Strophen. Es gibt zum Beispiel auch welche von uns, die schaffen sogar bis zu 1000 Strophen. Da sind wir dann wirklich Weltmeister drin. So, und es gibt genau wie bei den Kindern der Menschen brave Vogelkinder, die können also ganz, ganz viel lernen. Und dann gibt es welche, die haben nicht so viel Lust, die lernen also ein bisschen weniger. Aber eine Strophe muss ich zum Beispiel 20 Mal hören, bis ich sie kann. Alles klar. Das heißt also, ich imitiere das, was mein Papa zum Beispiel mir vorgesungen hat. Und dann war noch unser ich habe dich jetzt gehört. Hast du eigentlich auch Feinde? Er sagt, ja, natürlich, also ich muss immer aufpassen, dass ich nicht selber gefressen werde, wenn ich jetzt schon so eine Raupen und Käfer und so weiter fresse, denn natürlich würden Katzen und Marder mich sehr gerne, leider gibt es in letzter Zeit viele Waschbären bei uns, die rauben immer unsere Nester aus. So, es gibt natürlich auch Greifer, also so Raubvögel und Krähen und Raben und Elstern, die unsere Nester ausrauben. Und mein Hauptfeind leider ist nun mal der Mensch, weil der setzt Insektizide ein und die vergiften ja meine Nahrung. Und außerdem werden unsere Lebensräume immer kleiner. Und die Auewälder, die, in denen wir liebend gerne leben, werden immer weniger. Wir haben insgesamt in Deutschland 90.000 Brutpaare, das ist eine ganze Menge. Also wir sind nicht vom Aussterben bedroht, aber wir werden weniger. Und das ist natürlich schon etwas bedauerlich. Und so habe ich halt mit dem Mädchen dann Stück für Stück alles zusammengetragen. Sie hat sich Notizen gemacht und sagt, okay, jetzt weißt du so viel von der Nachtigall. War ein tolles Interview von dir, deine Fragen waren klasse. Und jetzt machen wir daraus ein Mindmap. Was hältst du davon? Habe natürlich nicht meins vorgezeigt, sondern sie sollte es ja selber erstellen. Und das war toll. Das war einfach nur toll. So. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel zu Schülern gehe und sage, okay, da oben fliegt ein Vogel, was ist denn das? Und die wissen gar nichts, dann haben sie sich vorher damit gar nicht beschäftigt. Aber es wäre doch wichtig, sich damit zu befassen, oder? Das ist unser Wissensnetz. Und wenn unser Wissensnetz zu klein ist für die Natur, dann wird es auch schwer, die Natur zu lieben. Und dann wird es umso unverständlicher, warum ich diese liebenswerte, schöne, wunderbare Natur, die uns ja praktisch als Gast nur hat. Wie soll ich die denn schützen? Und warum soll ich die denn schützen, wenn ich gar keinen Bezug mehr dazu habe? Ich hänge nur noch am Handy, ich hänge nur noch an irgendwelchen Medien, ich gehe gar nicht mehr raus an die frische Luft. Sonne, da muss ich Angst haben, weil ich habe kein Sonnenschutzzeug mit Lichtschutzfaktor 92. Keine Ahnung. Es ist also viel besser, wenn ich irgendwo in geschützten Raum bin. Ich gehe eher ins Gym als zum Joggen. Es ist schwierig und deswegen ist es so wichtig, den Kindern die Liebe zur Natur nahezubringen. Eine meiner schönsten Erinnerungen war auch aus der Schulzeit, also als ich Lehrer war, dass ich immer einmal im Jahr eine Exkursion organisiert hatte. Das war damals immer die 9. Klasse. Wir sind dann immer auf die Fahrräder gestiegen, sind dann in die Natur gefahren. Ich hatte ein paar Stationen vorbereitet. Dann haben wir an einer Station im Boden gebuddelt, ein Bodenprofil angelegt. Und die Kinder haben zum ersten Mal gemerkt, dass der Boden also nicht einheitlich ist, sondern in bestimmten Schichten unterwegs ist. Also mit der Humusschicht und dann kommt der B-Horizont. Der kann also ganz unterschiedlich sein, ausgewaschen oder sehr fruchtbar. Und dann gibt es den C-Horizont, wo das meistens bei uns immer Sand ist oder in anderen Regionen sind es halt Felsen oder irgendwie sowas. So, und dann sagt, davon hängt aber ab, was nachher später darauf wachsen kann. Und wir sehen hier, wo wir jetzt hier gerade sind, hier wachsen zum Beispiel Buchen. So, warum wachsen hier Buchen? Weil das nämlich ein lehmiger Boden ist, der Kalk enthält. Auf anderen Böden, zum Beispiel im Urstromtal bei uns, da wachsen hauptsächlich Kiefern, ganz einfach deswegen, weil eine Kiefer relativ anspruchslos ist und mit Sandboden verträgt. Da würden Buchen gar nicht wachsen. Und so weiter. Und so haben sie Stück für Stück auch die Zusammenhänge erkannt. Ja, und wenn wir da mit Regenwürmern unterwegs waren und Käfern gefunden haben und Pflanzen bestimmt haben, was man mit diesen Pflanzen alles machen kann, wie man sie auch erkennt. Und wir haben wirklich gesehen, dass viele Dinge im Kleinen später mal auf große Zusammenhänge zurückzuführen sind. Also wir haben eine Pfütze angestochen und dann ist das Wasser abgelaufen in ein tieferes Gebiet und es hat sozusagen ein Flussbett eingegraben in einen kleinen Abfall Berg, so, und also der, wo wirklich nur Sand und Schotter war. Und da hat man gesehen, wo die Fließgeschwindigkeit am größten war und wo sie sich gestaut hat, das Wasser und so weiter. Da haben wir Zeiten gemessen und eines schönen Tages gab es diese Exkursion nicht mehr, weil nämlich das Schulamt gesagt hat, nein, das ist aus dem Lehrplan gestrichen, brauchen wir nicht mehr. Und ich hätte natürlich sagen können, ich mache es aber trotzdem, wäre dann aber Gefahr gelaufen, dass ich bestraft worden wäre, weil, nicht weil das nicht im Lehrplan stand, sondern weil es nicht im Lehrplan stand, waren die Kinder auf der Exkursion nicht mehr versichert. So einfach kriegt man das hin. Das heißt also, wir Eltern müssen dafür sorgen und Großeltern natürlich, dass die Kinder wieder einen Bezug zur Natur haben. Und erst wenn ich die Natur kenne, begreife ich auch die Zusammenhänge und begreife auch, was wir der Natur manchmal antun. Nicht? Also diese Aktion Fridays for Future fand ich ja super. Nicht? Aber wenn ich meine 8. Klassen, 9. Klassen dann mal gefragt hatte, was wollt ihr denn jetzt eigentlich schützen? Und erklärt mir doch mal die Zusammenhänge von das und das, also Natur. Da guckten sie mich groß an und sagt, naja, aber man muss doch auch dagegen sein, wenn das alles den Bach runtergeht. Er sagt, ja, aber die Frage ist, wisst ihr denn, was den Bach runtergeht? Ihr müsst euch vorher damit beschäftigen. Also natürlich könnt ihr dagegen sein und natürlich bin ich zum Beispiel auch vollkommen dagegen, eben mit Insektiziden unterwegs zu sein und Überdüngung und Wasserfrevel und immer zu viel CO2 in die Luft zu machen. Natürlich bin ich da, aber ich habe es verstanden. Erstmal müsst ihr es auch verstehen und dann könnt ihr sehr gerne zwar dagegen sein, aber der nächste Schritt muss sein, wofür seid ihr denn? Wo setzt ihr euch ein? Also wo verbessert ihr irgendwas? Gegen etwas zu sein, das ist immer leicht. Und ich weiß von euch, also 2 Drittel, die jetzt bei dem Friday for Future war, ihr habt nur da mitgemacht, weil ihr keinen Bock auf Schule hattet. Ist das richtig? Und dann bestätigten die das. Naja, sagt, seht ihr, überlegt mal, denkt mal drüber nach. Ich bin nicht dagegen, dass ihr sowas macht. Aber ihr müsst sagen, warum? Und ihr müsst den Hintergrund wissen. Ja, ich glaube, da ist noch eine ganze Menge zu tun. Wir haben unseres gemacht, jetzt erstmal, indem wir unendlich viele Mindmaps gezeichnet haben zu Dingen, die die Natur betreffen. Ich habe das Buch Tommy Tropf geschrieben, wo 40 Naturphänomene erklärt werden, wo man die auch wirklich bildlich sich vorstellen kann. Und man kriegt aber nicht den pädagogischen Zeigefinger aufgezeigt, ach du, das muss jetzt gelernt werden, pass jetzt genau auf, sondern das lernt man sozusagen nebenbei. Und wenn wir also Schülercoaches ausbilden, dann ist natürlich die Ökologie oder die Natur immer ein Thema, definitiv. Außerdem haben wir ein Kräuterlabyrinth angelegt, wo man ungefähr 120 verschiedene Kräuter kennenlernen kann, ertasten kann, riechen kann, schmecken kann. Wir machen Tees da draus und so weiter. Und wir zeigen, wie wir unseren Bioabfall verkompostieren, dass es in 2 Kammern Kompost hat. Und wir haben ein Insektenhotel aufgebaut, das auch wirklich gut belegt ist und so weiter. Also wenn Schüler zu uns kommen, dann lernen die tatsächlich, obwohl wir in der Stadt sind, doch eine ganze Menge über ihre eigene Natur. Und im besten Fall interessieren sie sich dann nachher weiterhin. Ja, in diesem Sinne, geh mal wieder raus in die Natur, staune, was die Natur so auf die Beine stellt, wie jetzt gerade die Knospen sprießen und wie selbst komplizierte Bedingungen unsere Natur nicht aufhalten kann, trotzdem zu wachsen. In diesem Sinne, herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast Bring dein Hirn zum Leuchten von und mit Jens Vogt. Gern lade ich dich ein, uns zu besuchen. Online findest du uns unter akademie-für-lernmethoden.de, unseren großen Online-Shop unter mindmaps-shop.de oder du kommst direkt vorbei in Fürstenwalde an der Spree in der neuen Spreestraße Nummer 2. Wir freuen uns auf dich. Dein Jens.